In der heutigen Folge begeben wir uns in buchstäblich fremde Gewässer und folgen Para-Eisschwimmerin Tina Deken auf ihrem großen Karriereweg. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 122 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer. Ich bin die Person, die diesen wunderbaren Podcast seit, ich glaube mittlerweile 6 Jahren machen darf. Und heute ist einer dieser Tage, an dem wir uns mal rausbewegen aus dem Fußball, über den Fußballtellerrand schauen, um zu gucken, was machen eigentlich Leute in anderen Sportarten. Und dafür spreche ich mit Tina Deken. Hallo liebe Tina, schön, dass du da bist.
Hallo Mara und toll, dass ich dabei sein darf, auch wenn wir gar nicht hauptsächlich über Fußball reden.
Aber vielleicht hast du ja zu Fußball auch was zu sagen. Guckst du Fußball?
Ich gucke tatsächlich jeden Sport, da ist auch Fußball dabei. Ich habe natürlich selber irgendwie wenig Zeit, Sport zu gucken. Das ist manchmal ein bisschen schade. Und ich komme tatsächlich aus einer Kindheit vom Dorfe, ne, wo man mit den Jungs tatsächlich gekickt hat. Ja, also insofern habe ich auch eine kleine Fußballvergangenheit.
Spannend. Jeden Sport gucken finde ich ja bewundernswert. Bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich überhaupt mal aus dem einen Sport Fußball ein bisschen in die anderen rausgegangen bin. Aber wenn man es dann macht, stellt man fest, da ist eigentlich auch ganz schön.
Ja.
Und du hast jetzt gerade gesagt, als Kind auf dem Dorf gekickt. Eigentlich kommst du aber auch nicht aus dem Fußball und kommst aber auch nicht aus dem Sport, den du jetzt machst. Fangen wir quasi mal von hinten an. Du machst aktuell Eisschwimmen und auch auf Leistungsniveau und sehr erfolgreich, bist aber über verschiedene Umwege erst beim Schwimmen und dann beim Eisschwimmen gelandet. Möchtest du das vielleicht mal ein bisschen erzählen?
Ja, also ich sag mal, ne, neben dem Kicken mit den Jungs habe ich dann in der Kindheit relativ ernsthaft, ne, wir reden jetzt so vom Grundschulalter, Tennis gespielt. Ne, klar, das war damals die Zeit von Boris und Steffi und ne, dergleichen.
Ja, ich habe es gesehen, wir sind ziemlich ein Alter. Ne? Das war okay. Tennis war das große Thema, ne, als wir so kleine Steppkes waren. Ne?
Genau, ich bin natürlich als Kind auch immer schon mal ein bisschen geschwommen, aber das fand ich dann eigentlich, habe ich damit schnell wieder aufgehört. Ich fand es dann halt einfach langweilig. Ne? Tennis war einfach spannender. Ballsportarten haben mich mehr fasziniert irgendwie. Und habe dann sicherlich in der Schule auch mal bei Jugend trainiert für Olympia auch nochmal wieder Fußball gespielt oder Handball oder ne, was einem so mit dem Ball entgegenkam. Aber Tennis war so das Hauptding. Und ja, auch leistungsorientiert und Punktspiele und ne, so diesen ganzen Kram. Und ja, habe das dann betrieben, bis ich so 15, 16 war und dann ging es halt einfach plötzlich nicht mehr.
Magst du erzählen, wie der Bruch zustande kam?
Genau, also ich habe angeborenen Hüftschaden, eine Hüftdysplasie, ist auch als Kind erkannt worden, gut versorgt worden, war auch irgendwie nie ein Problem und hatte dann halt irgendwann Schmerzen beim Tennisspielen und habe dann reduziert, aufgehört im Grunde und hatte dann aber auch im Alltag ziemlich schnell Schmerzen. Bin dann operiert worden im jugendlichen Alter an der Hüfte, habe keine künstliche Hüfte gekriegt, sondern es ist sozusagen mit meinem eigenen Knochenmaterial die Hüfte etwas umgestellt worden. Und das ist nicht ganz so gut gelaufen. War kein Kunstfehler, sondern einfach, sage ich mal, eine Nebenwirkung wie beim Aspirin, was passieren kann, was einem vorher gesagt wird. Die Hüfte sieht auch eigentlich ganz gut aus. Immer noch, obwohl das Mitte der 90er gewesen ist, diese OP. Aber bei der OP ist halt ein Nerv verletzt worden, sodass ich seitdem eine Lähmung im linken Bein habe. Und Jahre später kam dann so ein bisschen raus, ich habe auch eine angeborene Gerinnungsstörung, wussten wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, meine Eltern und ich. Mhm. Und die ist im Nachhinein so ein bisschen die Erklärung dafür, die nennt sich Willebrand-Syndrom. Hämophilie ist bekannter bei Jungs, ist einfach ein anderer Gerinnungsfaktor bei mir. Und das ist so im Nachhinein vielleicht auch der Grund, weswegen diese OP nicht ganz so glücklich verlaufen ist im Nachhinein. Ja, und mit gelähmten Beinen ist dann natürlich Tennisspielen erstmal nicht möglich. Und ich weiß natürlich heute inzwischen, dass es auch so Sachen wie Rolli-Tennis gibt. Mhm. Das war mir damals Mitte der 90er auf dem kleinen oder dem kleinen Städtchen Löning nicht bekannt. Das waren die Zeiten, wo die Paralympics irgendwie im Gesundheitsmagazin Praxis oder so etwas liefen. Keine Idee davon. Ja, und insofern war dann mit Ballsportarten damals eigentlich relativ abrupt Schluss. Ja, und dann bin ich eigentlich im Grunde, um wieder, sage ich mal, mobil zu werden, wieder mit dem Schwimmen angefangen. Da ging es überhaupt gar nicht um Leistungsschwimmen oder um Wettkampforientierung, sondern einfach, um wieder einfach mobil zu werden.
Wie bist du denn, also ich habe die Geschichte, kenne die natürlich in Ausschnitten. Ich finde es aber genau bei sowas auch nochmal besonders wichtig, dass die Leute das selbst erzählen können im Podcast. Aber das ist ja sowieso kein so ganz einfaches Alter, Teenie, Pubertät und so weiter. Wie bist du denn damit umgegangen? Wie lange hat das gedauert, bis du dich in dieses neue Leben reinorientiert hattest? Weil es ist ja schon ein krasser Einschnitt.
Na klar, es war für mich kein Einschnitt von jetzt auf gleich, weil es war ein Prozess, weil die Ärzte auch lange gehofft haben, der Nerv wird noch wieder. Mhm. Also insofern war es nicht mit einem Zeitpunkt komplett klar, sondern ich hatte mich irgendwie, hatte Zeit, mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, mich daran zu gewöhnen. Und habe dann aber, glaube ich, irgendwie fast eher als Ärzte oder Therapeuten geschnallt, da passiert irgendwie gerade nichts mehr im Bein. Mhm. Ne? Also das ist, diese Hoffnung ist, glaube ich, einfach irgendwie real. Also klar, man gibt die nicht auf, aber es war so ein langsames, sozusagen, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. War nicht immer gut, na klar. Gut, es ist inzwischen Jahrzehnte her. Mhm. Und mir hätte das sicherlich geholfen, wenn mir jemand einen Rolli dahingestellt hätte und gesagt hätte, Rolli-Tennis geht. Ne? Mhm. Weil dieses Ballsportarten funktionieren nicht mehr, war schon wirklich ein harter Einschnitt. Aber es bleibt einem ja dann nichts übrig, einfach irgendwie weiterzumachen. Und hatte natürlich Unterstützung von meinen Eltern und Freunden und dergleichen.
Ja, ich meine, du sagst es so natürlich, das ist ja auch nicht also immer so. Von daher gesehen ist das, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor tatsächlich. Du hast Schwimmen ja dann am Anfang, hast du gerade auch gesagt, eher so aus Reha-Zwecken gemacht. Wann kam denn die Idee, Schwimmen könnte auch was sein, was du wiederum leistungstechnisch angehst?
Ach, das kam im Endeffekt wirklich ganz, ganz spät. Die nächste Idee war dann eigentlich, es gibt Leute, die nehmen irgendwie an Schwimmwettkämpfen teil oder an Freiwasserwettbewerben oder an einem Triathlon oder so etwas. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn die das machen, kann ich das ja auch. Also es ging damals noch gar nicht wirklich um Parasport, sondern um ganz normale Wettkämpfe. Also ich bin gar nicht die klassische Sportlerin, die über den Parasport kommt, sondern ich komme im Grunde, dieses Wort gab es damals eigentlich noch gar nicht, über den inklusiven Sport, was heute ja irgendwie so in aller Munde ist. Also Startpunkt für mich war dann im Grunde eigentlich, ich habe mit einem Kollegen damals, ich bin Förderschullehrerin, habe damals an der Förderschule gearbeitet, inzwischen an einer inklusiven Grundschule schon ganz lange. Der hat für einen Triathlon trainiert, hier in der Region in Hannover und wollte gegen seinen Sohn auf jeden Fall schneller sein bei diesem Triathlon. Und ich bin dann morgens mit ihm geschwommen und dann hat er dann im ersten Jahr mit seinem Sohn da mitgemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer schneller war, ehrlich gesagt. Das war so 2014, würde ich fast sagen. Und dann im darauffolgenden Jahr haben wir wieder trainiert und dann habe ich gedacht, wenn der da mitmacht und ich trainiere mit dem, könnte ich ja vielleicht auch teilnehmen. Mhm. Mir war natürlich klar, dass ich die Laufstrecke nicht bewältigen kann, aber ich habe gedacht, Schwimmen und Handbike fahren, und dann höre ich vielleicht einfach auf. War mir auch nicht ganz klar, ob das okay ist oder ob man dann Ärger kriegt, wenn man schon vorher weiß, dass man diese drei Disziplinen nicht machen kann. Hat dann natürlich gar keinen interessiert. Ne? Ich habe dann einfach aufgehört und so bin ich ganz lange auf Freiwasserwettbewerben, die jetzt gar nicht verbandsorientiert sind oder von der DLRG oder so etwas angeboten wurden, einfach inklusiv im normalen Sportlerinnen- und Sportlerfeld da irgendwie dabei gewesen. Natürlich häufig vorher irgendwie auch in Absprache mit Veranstaltern, ob das für die okay geht, weil man ja manchmal gewisse Kleinigkeiten doch irgendwie für mich bereitstellen muss oder man mich ins Wasser bringen muss oder rausholen muss oder wenn bei einem Freiwasserwettbewerb Start und Ziel nicht gleich sind, dass dann Stöcke und Orthesen transportiert werden müssen oder so etwas. Aber es waren einfach im Grunde ganz normale Sportwettbewerbe im Triathlon und im Schwimmen, bei denen ich dabei gewesen bin.
Was macht dein Bein beim Schwimmen?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich keine Rückkopplung habe, aber von Bildern her oder von Videos her weiß ich, dass es einfach an mir dranhängt. Mhm. Also ich schwimme hauptsächlich über die Arme, was natürlich auf Langstrecke auch, sage ich mal, normal ist, dass man weniger mit den Beinen macht. Ich habe inzwischen durch diese ganzen Folgeschäden auch eine Parese, also eine leichte Lähmung im linken Arm. Bin also insgesamt auf der linken Seite inzwischen schwächer. Aber beim Kraulschwimmen ist das nicht so entscheidend. Inzwischen schwimme ich ja auch im Parabereich, ne, Kurzstrecke Brust oder so etwas oder im Eis. Und da sieht man es halt ganz deutlich, ne? Ich mache mit dem rechten Bein Brustbeinschlag und links hängt es an mir dran und kommt immer da an, wo ich hinschwimme.
Und du machst ja aber mittlerweile auch Triathlon als Wettbewerb. Kannst du was dazu sagen, wie das dann aussieht? Also wie funktionieren die drei Disziplinen?
Genau, ne? Also Schwimmen ganz normal, wie bei allen anderen auch. Wenn es im Freiwasser ist, bin ich dann wirklich darauf angewiesen, ne, dass irgendwer mich noch ins Wasser begleitet, bis es schwimmbar ist, wenn das ein See ist, der langsam reingeht oder so etwas. Genau, Schwimmen funktioniert dann ganz alleine, ohne Hilfsmittel. Und im Zweifel muss mich dann zum Schluss jemand, ne, nochmal wieder rausholen aus dem Wasser. Mhm. Und die Radstrecke ist dann für mich im Handbike. Das ist im Grunde Fahrradtechnik, so ein Liegebike, in dem ich liege und mit den Händen dann im Endeffekt statt, ne, mit den Pedalen kurbeln mit den Armen. Mhm. Und die Laufstrecke ist für mich im Rennrolli. Das hat man vielleicht schon mal bei den Paralympics auf der Bahn gesehen. Das ist im Grunde ein ganz normaler Rollstuhl, wo vorne so ein drittes Rad dran ist, damit der ein bisschen stabiler läuft und man nicht über jeden kleinen Huppel irgendwie nach vorne rausfällt. Und dem treibt man im Grunde mit den Greifringen an, wie man seinen normalen Alltagsrollstuhl antreibt.
Das sind ja, und korrigier mich, wenn ich falsch liegen sollte, das ist, glaube ich, im Parasport generell ein großes Thema, das sind ja dann so richtige Anschaffungen, was die Gerätschaft angeht, ne? Was wahrscheinlich das Thema Zugänglichkeit erschwert.
Total, ne? Also das ist leider nichts, was man im normalen Laden kaufen kann. Das sind alles auch Maßanfertigungen, nicht weil ich es mir besonders teuer gönnen möchte, sondern weil es das einfach nur so gibt. Und zum Teil gibt es auch gar keine deutschen Hersteller mehr, da muss man aufs Ausland zurückgreifen. Und ja, es ist natürlich, klar, die Läufer sagen, ein paar Carbon-Schuhe ist inzwischen auch recht teuer, aber trotzdem bewegen wir uns da nochmal in ganz anderen Preisbereichen. Ist natürlich für einen Einstieg in den Sport total blöd. Dann denken viele, gut, ne, das bezahlt dann ja die Krankenversicherung, diese Hilfsmittel, ist aber nicht so für Erwachsene, keine Chance. Da gehen die überhaupt nicht mit. Für Kinder hat man manchmal noch Chancen. Und insofern sind auch immer so Nachwuchssorgen im Parasport, weil man den Leuten im Grunde, bei mir Handbike oder Rennrollstuhl oder bei Leuten, die amputiert sind, eben auch diese Sportprothesen. Die kriegen eine Alltagsorthese, vielleicht noch gestellt von der Krankenkasse, aber eine Sportprothese, mit der man dann laufen kann, eben nicht. Und das ist natürlich, sind alles Riesenkostenfaktoren und das ist einfach ein ganz, ganz großes Problem. Ich sag mal, ne, im Fußball gibt es auch unterschiedliche Preiskategorien, aber ne, irgendwie ein Ball kann man sich dann leisten, aber das ist leider in ganz, ganz anderen Preisbereichen, genau.
Vor allen Dingen, also klar ist es wichtig, dass Parasport eben auch wettkampfmäßig betrieben werden kann, aber vor dem Parasport steht ja auch erstmal überhaupt die Möglichkeit, halt eben Sport treiben zu können und auch das ist ja natürlich eine Schwierigkeit im Parasport, wenn, also ne, jemand muss ja überhaupt erstmal anfangen können mit Triathlon und gucken, ist das was für mich, da kannst du dich dann auf die Art nicht ausprobieren, bevor du nicht irgendwie an die Geräte gekommen bist.
Genau, und ich sehe das ja auch mal mit Blick auf Kinder, die verschiedene Sportarten einfach mal ausprobieren sollen, um dann zu gucken, welche liegt mir, welche macht mir am meisten Spaß. Und das ist natürlich schwierig, gerade im Parasport, da für unterschiedliche sportliche Aktivitäten für Kinder unterschiedlicher Größe unterschiedliche Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz riesengroßes Problem.
Kommen wir später nochmal hin zurück. Lass uns gerne mal bei deiner Karriere erst aber bleiben. Du hast dann irgendwann angefangen, nicht nur wie wahrscheinlich die meisten von uns im Freibad und im Hallenbad und vielleicht mal in einem See zu schwimmen, sondern du hast angefangen mit dem Eisschwimmen. Ich habe jetzt schon gelernt, damit das also gezählt wird, muss das Wasser da unter 5 Grad haben. Ich kann es kaum aussprechen und du gehst da rein. wie bist du da gelandet? Wie ist das vonstatten gegangen?
Ja, ich fand auch über den Triathlon irgendwie dann immer schon Freiwasserschwimmen toller und spannender als Schwimmen in der Halle oder im Freibad. Auch wenn es für mich komplizierter ist mit dem Rein und Raus, das habe ich eben schon erzählt. Und Schwimmen in Welle für mich ist auch schwieriger, weil ich durch die gelähmte linke Körperhälfte dann weniger Stabilität habe. Aber trotzdem ist es einfach toller. Man ist draußen, man ist in der Natur, man hat Pflanzen, man hat Fische, man guckt auf tolle Landschaft, man sieht die Jahreszeiten. Ne? Also Freiwasser war immer so doch mal ganz was Besonderes für mich. Und ich war dann eigentlich immer traurig. So im Herbst, wenn dann so das letzte Freiwasser-Event war, dann häufig das Hafenschwimmen in Wilhelmshaven. Das ist immer so um den Tag der Deutschen Einheit herum gewesen, weil es ab da dann wieder in die Halle ging. Und im Sommer schwimme ich auch durchaus die langen Strecken viel mit Neopren. Also ich friere auch ziemlich schnell. Und dann hat aber in Wilhelmshaven jemand gesagt, naja, sei nicht traurig, jetzt fängt doch das Eisschwimmen an. Und da habe ich dem noch den Vogel gezeigt und gesagt, auf keinen Fall für mich. Ja, und dann habe ich es halt irgendwie doch ausprobiert, gleich in dem Herbst, es war 2018 und mir war am Anfang nicht klar, was dann da daraus werden würde. Ne? Ich bin dann da hingegangen, jedes Wochenende hier in den Silbersee in Langenhagen. Ich war immer kürzer im Wasser, je kälter es wurde, bin immer weniger Strecke geschwommen und bin dann aber tatsächlich gleich im Dezember hier den Silbersee Eiscup, meinen ersten Eisschwimmwettkampf geschwommen. Ja, und bin seitdem halt einfach irgendwie dabei geblieben. Wobei ich mir jetzt, wo die Temperaturen wärmer sind, schon wieder fast nicht mehr vorstellen kann, wie das im nächsten Winter sein soll. Also das ist tatsächlich auch jeden Winter wieder eine Herausforderung und vor jedem Training oder vor jedem Eisschwimmwettkampf, es bleibt eine Herausforderung.
Also ich finde es total erstaunlich. Ich meine, du weißt es ja und viele, die mir schon länger folgen oder meine Arbeit verfolgen, wissen es auch. Ich bin ja total leidenschaftliche Schwimmerin und ich lebe auch für die Freibadsaison, weil ich finde, im Freien einfach im Becken zu sein, ist schon ein Riesenunterschied zum Hallenbad. Aber also unser Schwimmbad macht meistens so Mitte, Ende September zu und je nachdem, was es so für ein September ist, geht es dann da schon mal runter auf so 18, 17 Grad das Wasser und da gibt es eigentlich schon viele, gerade von den älteren Damen, die dann sagen, da sollte man nicht mehr reingehen, das ist nicht gesund, da erfrieren die Organe. Und es ist ja jetzt nun noch viel, viel, viel wärmer als das, was du machst. Vielleicht, ich weiß nicht, wie gut du dich dran erinnerst, wie war denn dieses erste Mal, wo du wirklich mit dem kompletten Körper in so ein kaltes Wasser reingegangen bist? Wie funktioniert das mit der Überwindung? Aber auch, wie funktioniert es, da so reinzugehen, dass man, ich weiß nicht, nicht einen Herzkasper kriegt? Also, weil das ist für den Körper ja schon hoch anstrengend, oder? Das darf man nicht unterschätzen.
Nee, es ist Extremsport. Es ist ja auch nochmal unterschieden zwischen Eisschwimmen oder Eisbaden. Ne? Also wir schwimmen ja richtig im kalten Wasser. Und das ist auch wirklich gut, dass man vorher nochmal einen medizinischen Check macht, ob da wirklich alles, weil du so Herzkasper sagst, ob man wirklich herzgesund ist. Wir für die Wettkämpfe müssen wirklich jedes Jahr eine riesengroße medizinische Untersuchung vor der Saison machen, ne, mit EKG und allem drum und dran, damit eben solche blöden Überraschungen, ne, da irgendwie ausgeschlossen sind. Und ich würde auch jedem, der wirklich guckt, ob er im Winter im Wasser bleiben will, ne, wirklich raten, vorher mal mit dem Hausarzt zu sprechen, ob das wirklich alles für ihn bedenkenlos ist mit gewissen Vorerkrankungen. Bluthochdruck ist zum Beispiel wirklich schlecht, weil der Blutdruck steigt durch diese Aktion. Und wenn man eh schon hohen Blutdruck hat, kann das dann auch blöde enden. Also das ist wirklich ganz wichtig. Bei mir speziell war es dann durch die Lähmung am Bein im ersten Jahr auch unklar, was passierte mit einem gelähmten Bein. Hat das vielleicht doch schneller Erfrierung, weil man ja gar nicht, man macht ja sonst, ne, bewegt die Zehen oder wenn man kalte Hände hat, bewegst du die Finger oder sowas, das kann ich ja da gar nicht. Na, wenn man da die medizinische Abteilung fragt, raten die natürlich auch eher davon ab, wie deine, ne, Schwimmerinnen und Schwimmer das mit dem kalten Freibadwasser tun. Ich habe dann das Bein wirklich genau beobachtet im ersten Winter und habe auch wirklich nicht übertrieben und dergleichen und ich kann jetzt nach den, weiß ich nicht, 8 Jahren oder 7 Jahren sagen, ne, das Bein ist weder schlechter noch besser geworden. Es ist bisher nichts passiert, also es scheint wohl irgendwie zu gehen. Mental hat sich im Endeffekt nichts geändert. Das ist jedes Mal eine Überwindung, ins kalte Wasser reinzugehen. Und es ist ja nicht nur das kalte Wasser, es sind ja auch noch andere Bedingungen im Endeffekt wichtig. Wenn du Sonne von oben hast an einem schönen Wintertag, ist das natürlich trotzdem einfacher, als wenn du im Schneegriesel oder irgendwie so etwas stehst. Mhm. Also Lufttemperatur ist auch nicht unwichtig für die Aktion, weil wenn du rauskommst mit nasser Haut, passiert da ja dann auch nochmal was mit Unterkühlung und dergleichen. Und Windchill ist auch eine ganz wichtige Sache. Wenn die nasse Haut, ne, die kalte Luft dann auch noch weht, dann ist es nochmal wieder kälter. Und dann ist noch dieses Ding, auch Körpergefühl, ne? Bauchgefühl. Wenn ich mich nicht gut fühle, würde ich vielleicht im Hallenbad mal kurz trainieren gehen, um mich durchzubewegen, aber eben nicht ins kalte Wasser gehen. Ne? Also das ist auch, ich gehe auch nie mit Vorsatz, mit Trainingsplan ins kalte Wasser, sondern guck wirklich diese unterschiedlichen Bedingungen, Wassertemperatur, Lufttemperatur, Windchill, wie geht's mir, und entscheide dann danach, wie lange ich da drin bleibe, was ich mache. Und man muss eben hinterher die Recovery auch immer noch mit einplanen. Du musst ja raus, du musst dich anziehen. Das dauert bei mir natürlich auch alles ein bisschen länger als bei anderen Leuten. Und das ist mindestens manchmal genauso anstrengend wie das Schwimmen. Und das ist eben eine Phase, die man auch von vornherein mit einplanen muss. Das ist eben was anderes im Hallenbad, wenn du da anschlägst. Ja gut, da musst du noch aus dem Wasser und dann ist erstmal irgendwie alles gut. Und das kommt eben beim Eisschwimmen noch hinterher. Was sich verändert hat, sind so ein bisschen, dass ich meine Körperreaktion natürlich inzwischen besser kenne. Das war im ersten Winter natürlich immer noch alles so eine kleine Wundertüte. Wann fängt das Zittern an? Wie schnell werde ich wieder warm? Das weiß ich jetzt heutzutage zeitmäßig auch nicht. Ne? Dauert es halt so lange oder so lange. Aber ich weiß, wie mein Körper reagiert. Sobald er anfängt zu zittern, macht er sich selber wieder warm. Dann ist eigentlich alles gut. Cool ist natürlich, wenn du vorher schon ein bisschen was anhast, bevor du doll anfängst zu zittern, weil dann bist du natürlich wesentlich unkoordinierter. Ich schütte mir auch inzwischen nur noch eine halbe Tasse Tee ein und nicht wie am Anfang eine volle Tasse Tee, weil die verteilst du dann nur lustig in der Gegend. Also man lernt schon beim Drumherum eine ganze Menge dazu, aber es bleibt jeden Winter eine Herausforderung.
Gibt es denn sowas wie eine zeitliche Obergrenze, wo du so sagst, okay, aber länger bleibe ich nicht drin, das ist mir zu gefährlich?
Nee, also tatsächlich im Training auch bewusst eher kürzer, weil auf einem Wettkampf hast du natürlich ein ganz anderes medizinisches Umfeld drumherum. Du bist ja, wenn du hier zum Training gehst, das mache ich zwar auch nie allein, ne? Also das wirklich nie, immer zu zweit mindestens, aber da du ja dieses medizinische Setting drumherum und auch keine besonderen Aufwehrmöglichkeiten, also zumindest wir hier am See nicht, wir ziehen uns dann auf der Parkbank um und dann war es das, dann stehen wir weiterhin in der Kälte. Und bei einem Wettkampf hast du vielleicht noch eine Sauna oder einen Aufwärmraum oder irgendwas dabei. Also insofern, nee, gibt es keine zeitliche Grenze, aber im Training tatsächlich eher kürzer als im Wettkampf.
Und was heißt eher kürzer? Reden wir da von Minuten oder?
Ja, also ist unterschiedlich. Wenn es wirklich knackig kalt ist, ne, Luft minus und Wasser ist gerade nicht gefroren, dann bin ich manchmal auch nur 100 Meter im Wasser und ne, mehr nicht. Also das sind jetzt nicht zwingend. Oder diesen Winter, der ja sehr kalt war und die Seen ja auch alle gefroren waren, da war auch nicht viel mit Schwimmen. Da hat ein Kumpel im Grunde immer ein bisschen im See aufgehackt. Und wir haben Kältetraining drin gemacht und nur drin gehockt. Absolut nicht mein Ding. Möchte mich bewegen im Wasser. Mhm. Klar, das meiste Training findet ja auch, ne, dann schon auch in der warmen Halle statt. Das reicht ja nicht, ne, was du im Kalten machst. Aber ja, dann, wenn du nur in Anführungsstrichen drin sitzt, kannst du ein bisschen länger, weil du diese Schicht, die um dich rum, wenn du dich nicht bewegst, diese Wasserschicht erwärmst du halt ein bisschen. Ne? Mhm. Dann ist es nicht ganz so kalt, dann geht es wieder ein bisschen länger, dann kannst du da vielleicht 5 Minuten drin sitzen. Es gibt auch sicherlich Leute, die können da noch viel länger drin sitzen. Aber ich friere ja, wie gesagt, schnell und also ich reize es zeitlich nicht bis ins Letzte aus.
Das ist komplett wild, finde ich, wenn du dann auch noch sagst, du frierst ja schnell. Und wenn man dann diese Bilder von dir sieht, wie du echt zwischen diesen Eisschichten irgendwie dich durchbewegst und man sich so fragt, wow. Und was ich vor allen Dingen auch noch, also ein Faktor finde, wenn man in der zu Ende gehenden Saison in einem sehr kalten Freibad, auch vielleicht an einem verregneten Tag, hast gerade schon gesagt, ne, die Außentemperatur spielt natürlich auch eine Rolle. Also du bist vielleicht irgendwie im Wasser drin und das Wasser hat noch 17 Grad. Aber draußen hat es schon nur noch 9 oder 10 Grad, das merkt man ja dann auch. Aber dann muss man ja nur die paar Meter bis zur Dusche laufen und da ist es dann wieder warm. Und an deiner Bank da am See, da ist ja auch keine Dusche.
Nee, da ist, deswegen meine ich, das ist dann nochmal ne, eine in Anführungsstrichen härtere Sache, weil du in keinen Aufwärmraum gehst oder so etwas, sondern ne, wirklich zusehen musst, ne, dass du dich durch das Zittern wieder warm wirst. Aber ich friere auch im kalten Freibad, also das ist auch kein Unterschied auf dem Weg zur Dusche. Und dann habe ich noch im Grunde so eine kleine besondere Schwierigkeit. Ich bin ja im Alltag unterwegs mit einer elektrischen Ganzbeinorthese. Mhm. Dadurch bin ich jetzt nicht dauerhaft auf den Rolli angewiesen und mit 2 Gehstöcken. Und wenn man ganz, ganz kalte Finger hat, Das kennt man ja selber vom Fahrradfahren oder so etwas. Dann merkt man die Finger ja nicht mehr. Und dann merke ich auch nicht zwingend, ob ich diese Gehstöcke noch in der Hand habe. Muss dann wirklich auch mit Sichtkontrolle laufen, ob die noch in meinen Händen stecken, weil ich ja sonst einfach umfallen würde. Also ne, das sind dann so Sachen, die machen es dann draußen halt einfach auch noch schwieriger.
Und du hast tatsächlich auch eine Nassorthese, oder?
Ja, also die elektrische darf natürlich nicht ins Wasser, ne? Erklärt sich von selber. Und ich habe eine kleine, ja, das ist keine ganz Bahnorthese, eine kleinere Orthese, ne, ohne Elektrik halt, auf der ich natürlich wesentlich schlechter laufen oder gehen kann in dem Falle, wo ich dann auch wesentlich mehr noch auf den Armen, auf den Stöcken bin, aber mit der ich dann eben auch ein Stück in einen See reingehen kann, bis es eine schwimmbare Tiefe hat oder mit der ich auch einfach ganz normal dusche. Also auch da kann man mit der elektrischen Orthese ja nicht viel werden.
Genau. Und die behältst du dann aber auch an beim Schwimmen?
Nee, während des Schwimmens nicht. Also während des Schwimmens ist auch offiziell, wenn wir vom Parasportbereich reden, auch wirklich kein Hilfsmittel erlaubt. Ne? Das Schwimmen muss völlig ohne Hilfsmittel laufen. Und vielleicht nochmal in Bezug auf das Eisschwimmen. Das Eisschwimmen findet natürlich auch ohne Neopren statt, weil ich eben gesagt habe, ich schwimme im Sommer auch mit Neopren. Also das Eisschwimmen ist wirklich ganz normaler Badeanzug oder Badehose für die Jungs. Eine Badekappe, also auch nicht zwei Badekappen oder so etwas, eine Badekappe und auch keine Neopren-Badekappe, sondern eine handelsübliche, mit der man im warmen Becken auch schwimmen dürfte und eben eine Schwimmbrille. Und man dürfte auch noch Ohrstöpsel nehmen, habe ich aber jetzt die letzten Saisons gar nicht mehr gemacht, weil irgendwie mit den Orthesen und den Stöcken, ich bin schon so viel am Rum, ne, hantieren mit irgendwelchen Dingen, dann muss ich mir auch noch nicht auch noch die Stöpsel, ne, in die Ohren pullen. Und ich komme mit der Badekappe über den Ohren auch gut klar, dass da kein Wasser reinkommt. Aber das ist halt, da gibt es andere Leute, die haben die. Das ist so, ja, je nachdem, wie man das irgendwie bevorzugt.
Du hast jetzt gerade schon ein bisschen was gesagt zu den Wettkampfbedingungen. Und da sind wir auch im Thema drin, nämlich, dass du wettkampfmäßig schwimmst. Und du hast, also wenn man sich durchliest, was für Rekorde du erreicht hast in den letzten Jahren, wird es einem ein bisschen schwindelig. Unter anderem 19 WM und 9 EM-Titel. Du bist aktuelle Weltrekordhalterin im Freistil der Frauen mit Behinderung, derzeit über 50, 100 und 250 Meter. Und wenn man sich dann irgendwelche alten Interviews mit dir anguckt, dann erzählst du immer, dass dir das eigentlich überhaupt nicht so wichtig ist mit den Medaillen und mit den Rekorden, sondern dass es dir einfach um den Sport ging, als du angefangen hast, was es ja noch mal sympathischer macht, finde ich persönlich. Aber irgendwie bist du ja dann doch in diese Wettkampfschiene reingerutscht und hast dich entschieden zu bleiben. Wie ist das gekommen?
Ja, im Endeffekt bin ich damals zu meiner ersten Weltmeisterschaft gefahren, weil ich gesehen habe, dass die eben was für Paraschwimmer ausgeschrieben haben. Sonst wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, mich bei sowas inklusiv irgendwie vorstellig zu machen. Ja, und da bin ich wirklich einfach, habe mich gefreut, toll, ich kann da mitmachen mit meinen Schwimmerinnen und Schwimmern, mit denen ich hier national in Deutschland schwimme. Und ja, mein Plan war da, ich schwimme da mit, genau. Und war dann, das war damals in Polen, total überrascht, dass es dann auch fürs Podium damals schon irgendwie gereicht hat. Ja, und wie gesagt, das war nicht Ziel. Ziel war mitmachen und mich natürlich gefreut, wenn man da mit einer Medaille nach Hause kommt. Natürlich, großartig. Aber das war nicht darauf hintrainiert oder mit dem Bewusstsein, dass das da irgendwie so ausgehen wird. Ne, und klar, ich mache ja natürlich, wenn ich jetzt zu einer WM oder EM fahre, finde ich es schon auch schön, wenn ich mit einer Medaille nach Hause fahre, ganz klar, weil ich mache ja auch ganz viele kleine Wettkämpfe, ne, sei es im Triathlon-Bereich, Staffeln oder dergleichen, wo es nicht darum geht, dass man jetzt die schnellste von allen ist, sondern wo es wirklich ums Dabeisein geht. Auf Veranstaltungen, auf Volksläufen, wo die Strecke wirklich eigentlich für den Rennrolli nicht geeignet ist, wo ich aber mitfahre, wo ich weiß, ich bin überhaupt nicht schnell und muss vielleicht auch auf einem Stück irgendwie mich nochmal umtragen lassen, weil es da einfach irgendwie nicht weitergeht. Ne, das mache ich auch. Das hat beides seine Reize und seine Besonderheiten. Klar, wenn ich bei einer WM antrete, möchte ich auch schnell sein und gut vorbereitet sein und möglichst auch mit einer Medaille nach Hause fahren. Aber wenn ich hier in Hannover zum Volkslauf fahre, dann geht es ums Dabeisein. Also das ist eine ganz große Range und die mag ich aber total gern.
Und das sind tatsächlich sowohl Para-Wettbewerbe als aber auch weiterhin inklusive, an denen du teilnimmst, ne?
Genau, das ist ein völliges Kuddelmuddel, könnte man sagen. Auch beim Triathlon, jetzt ist Mitte Mai ist die Deutsche Meisterschaft im Paratriathlon, da werde ich dabei sein. jetzt Triathlon-Saison startet in Wolfenbüttel. Da bin ich mit einer inklusiven Staffel am Start, mit einer guten Freundin und ihrem Sohn. Also es ist wirklich, ne, ganz unterschiedlich. Und im Schwimmbereich ist es auch so. Ich bin auf der IDM Paraschwimmen in Berlin. Das ist ein reiner Schwimmwettkampf, internationale deutsche Meisterschaft für Paraschwimmerinnen und Schwimmer. Schwimme aber zum Beispiel auch beim Deutschen Schwimmverband in der Masters-Kategorie inklusiv sozusagen, ne, als behinderte Schwimmerin mit in meiner AK 50, ne, schaffe ich die Pflichtzeiten und kann da auch einfach dabei sein.
Also, ist Schwimmen da besonders inklusiv?
Also das Eisschwimmen ist meiner Meinung nach super, ganz, ganz toll inklusiv, weil wir da tatsächlich in den gleichen Heats mit nicht behinderten Schwimmerinnen und Schwimmern schwimmen. Also wenn du dir eine Eisschwimmen-Weltmeisterschaft vorstellst, zumindest ist es jetzt noch so, natürlich je professioneller das wird, denke ich mal, wird das auch immer schwieriger werden. Aber da ist es wirklich so, du hast nach Meldezeit sozusagen die Läufe gesetzt oder nach AK, sodass ich dann mit nicht behinderten Frauen zusammen in einem Laufschwimmer. Genau.
Was ich finde, was so ein bisschen ein Thema ist, bei dem Blick auf ParasportlerInnen, also gerade wenn ich mich vorbereite, weil ich mit jemandem spreche und dann alte Berichte lese oder auch mir Podcasts anhöre oder so, ist, dass es so eine Tendenz gibt, den Leuten dann immer so zu sagen, ja, du bist ja so eine Inspiration oder auch so dieses, dass du trotzdem Sport machst oder, was ja schon so eine Sicht auf Parasport ist, die eben nicht den Sport in den Fokus nimmt, sondern die Behinderung, wo ich mir immer denke, das muss für die AthletInnen eigentlich super nervig sein. Gleichzeitig geht es ja darum, dass sich darin, wenn vielleicht auch ein bisschen unbeholfen, eine Wertschätzung ausdrückt. Wie kommt man denn weg davon? Wie lenkt man den Blick mehr auf den Sport und weniger auf das Thema Behinderung? Oder wie stehst du überhaupt zu dem Thema?
Ja, also dieses Trotz ist natürlich das, was ganz, ganz häufig kommt. Da hast du total recht. Das lässt sich, glaube ich, auch ganz, ganz schlecht austreiben. Es hat ja, finde ich, zum Teil auch so eine gewisse Berechtigung. Ich bin ja tatsächlich froh, dass ich trotz meiner Behinderung Triathlon machen kann, weil ich halt das große Glück hatte, diese Hilfsmittel zur Verfügung zu haben, was ja wirklich, ne, haben wir schon besprochen, echt kompliziert wird. Ich bin aber nicht trotz meiner Behinderung Paraschwimm-Weltmeisterin, weil das bin ich ja mit meiner Behinderung. Sonst wäre ich ja nicht im Parabereich mitgeschwommen. Also, ne, das ist finde ich, total gut beobachtet. Und ich meine, ganz böse wird es ja dann bei diesen Sachen, ne? Man ist an den Rollstuhl gefesselt oder so. Also, das ist ja ein Hilfsmittel, das mir als Mensch mit Mobilitätseinschränkungen ganz viel ermöglicht. Das ist ja bei mir eigentlich positiv besetzt, weil, ne, ich kann damit ganz viel machen und ohne Rolli könnte ich ganz viel nicht machen. Also das meinen die Leute häufig nicht böse, die so schreiben, aber man sollte da schon ein bisschen genauer hingucken. Das ist richtig. Ich glaube, dieses besondere Herausstellen wird erst irgendwie aufhören, wenn es halt eine Normalität gewinnt. Das ist, glaube ich, einfach so. Ne? Wenn man sich Zahlen, Statistiken anguckt, wie viele Menschen mit Behinderung nur im Sport unterwegs sind, dann ist das wirklich erschreckend. Also ich glaube, da ist halt noch unheimlich viel Arbeit zu investieren, dass viel, viel mehr Menschen, die irgendwelche Einschränkungen haben, in den Sport kommen. Ich kann mit dem Begriff Vorbild oder so etwas auch immer ganz schlecht leben, weil sehe ich mich nicht als Vorbild. Es ist natürlich andersrum total cool, wenn es irgendwo Einzelfälle gibt, die mich entweder, ne, live bei irgendeiner Sportveranstaltung gesehen haben oder irgendwie was von mir gehört haben. Deswegen finde ich so Sachen wie diesen Podcast oder sowas auch so wichtig, weil das fehlte mir damals ja Mitte der 90er in Blöding. Wenn ich das damals schon gehört hätte, dass man Rolli-Tennis spielen kann, juhu, das wäre es gewesen. Und deswegen finde ich diese Öffentlichkeitsarbeit, ne, schon super wichtig. Ich hatte vor 2 Wochen gerade wieder ein ganz tolles Erlebnis. Da rief mich, ich starte schwimmen für den Landkreis Schaumburg, für Obernkirchen. Und da rief mich jemand, ein Veranstalter von einem Volkslauf im Schaumburger Land aus Bückeburg an und sagte, oh, du Tina, darf ich mal was fragen? Und wir haben da einen kleinen Zweitklässler, ne? Und der würde vielleicht beim Volkslauf ganz gerne die 2 Kilometer. Und kannst du dir das vorstellen, dass das klappt? Und wir hatten ja gedacht, ne, wir haben dich ja schon mal gesehen, das funktioniert ja auch. Und das ist natürlich großartig. Und da freue ich mir einen Ast im Bauch, wenn das dabei rauskommt, dass da jetzt eben ein kleiner Junge das erste Mal bei einem Volkslauf teilnehmen kann. Das sind dann immer nur so kleine einzelne Dinge, aber davon könnte ich ein paar mehr erzählen. Und das sind die Sachen, die, finde ich, dann einfach sinnstiftend sind, wenn jemand irgendwo was liest, sieht, hört oder live vor Ort dabei ist und dann beschließt, ich kann ja sowas auch mal versuchen oder ich brauche das und das Hilfsmittel, damit ich das versuchen kann. Wo hast du deins her? Was gibt es vielleicht für Fördermöglichkeiten? Was hast du eine Idee, wie wir an Geld kommen können, um sowas? Oder was für einen Hersteller kennst du? Oder du hast diese Orthese, uns haben sie gesagt, es gibt keine, mit der man ins Wasser darf. Oh, dann weiß dein Sanitätshaus das nicht, dann sollen die vielleicht mal die Leute anrufen. Also es ist ja ein unglaublich hoher Infobedarf, den man dann auch einfach hat. Denn man kann eben als behinderter Sportler oder als behinderte Sportlerin eben nicht einfach in den nächsten Laufladen gehen und sich mal umfassend informieren, was es da so gibt. Das sind häufig so rare oder versteckte Informationen, dass das wirklich ganz häufig echt sehr mühsam ist.
Vor allen Dingen finde ich das jetzt spannend, also dass du gerade damit eingestiegen bist, zu sagen, du siehst dich so nicht als Vorbild, weil ein Vorbild ist ja eigentlich was, was wirklich total positiv besetzt ist. Das bedeutet ja einfach, weil es dich gibt und du öffentlich stattfindest, trauen sich andere Menschen das auch zu.
Ja, wenn du es dann so fasst.
Oder? Also, das ist es ja letztlich, wenn ich.
Das ist ja aber ein abschreckendes Beispiel wiederum, weil da viele sagen, das würde ich nie im Leben machen. Also insofern tue ich da was gegen die Vorbildfunktion.
Aber das ist ja tatsächlich eine spannende Frage. Wie wird denn Nachwuchs fürs Eisschwimmen tatsächlich, also wie kommt ihr an Nachwuchs?
Also ich sag mal, Mit ganz jungen Kindern, ich glaube, da ist Eisschwimmen einfach nicht der richtige Sport. Ne? Mhm. Also ich glaube, da ist erstmal Schwimmen der richtige Sport. Schwimmen lernen ist jetzt sowohl, sage ich mal, was die Vereinsebene angeht, als auch, kann ich das ja aus der Schulperspektive beurteilen, natürlich echt ein mühsames Geschäft. Also ne, diese Corona-Jahre haben da ja nun auch dazu beigetragen, ne, wo die Bäder zu waren, dass da ganz viele Kinder einfach nicht schwimmen gelernt haben. Dann gibt es viel zu wenig Schwimmkurse, viel zu wenig Wasserzeiten, die maroden Bäder. Also ich glaube, bevor wir vom Eisschwimmen reden, müssen wir da vom Schwimmenlernen reden. Wir haben zum Beispiel in unserer Grundschule momentan eine Schwimmzeit in der Woche für die ganze Schule. Das ist natürlich viel zu wenig. Dann, klar, hast du immer Personal, was fehlt. Schwimmen ist ein sehr personalintensives Geschäft. Das ist jetzt Beispiel meine Schule, aber das kann ich ja für komplett, sehe ich ja, was in Hannover so läuft oder nicht läuft und weiß auch, was im Land läuft und nicht läuft. Dann das Thema Kinder mit Beeinträchtigung noch mal viel schwieriger, ne? Schwimmkurse zu finden, Personal zu finden, dass sich das zutraut, obwohl das ja manchmal überhaupt gar nicht anders funktionieren muss als für Kinder, die keine Beeinträchtigung haben. Also das ist wirklich ganz, ganz mühsam. Ich bin zum Beispiel auch Botschafterin in der Stiftung Deutschland schwimmt, die sich um genau dieses Thema kümmert. Wie bringen wir Kindern oder auch Erwachsenen mit gewissen Beeinträchtigungen Schwimmen bei? Wie können wir Leute ausbilden? Der Deutsche Schwimmverband habe ich letzte Woche nochmal wieder ein Telefonat geführt, dass sie versuchen, das auch als Modul in die Übungsleiter-Trainerausbildung mit reinzubringen, um den Leuten so ein bisschen die Bedenken, die Angst zu nehmen. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz weites Feld. Schwimmen lernen für Kinder und eben Schwimmen lernen für Kinder mit Beeinträchtigungen. Und wenn dann von denen irgendwann später welche im Freiwasser oder danach im Eiswasser landen, umso besser. Aber erstmal Schwimmen lernen als lebenswichtige Grundvoraussetzung, das ist erstmal das Entscheidende.
Ich wollte es gerade sagen, also weil Schwimmen ist ja nun mal, und das ist keine Übertreibung, sondern ein Fakt, lebenswichtig. Also Kinder, die nicht schwimmen lernen, sind ganz anderen Gefährdungen ausgesetzt. Und das ist was seit Corona, auch das hast du angesprochen, sich noch nicht wieder erholt hat, der Stand, auf dem Kids und Jugendliche beim Schwimmen sind. Auch das hast du gerade angesprochen, dadurch, dass es die Problematik mit den Bädern gibt, weil viele von denen, die dann nach Corona vielleicht gewollt hätten, da gab es ja richtig Wartelisten noch und nöcher. Es war jetzt nicht so, dass man, als die Schwimmbäder wieder auf waren, dann einfach so einen Kurs machen konnte als Kind oder als Eltern das Kind dahin schicken, sondern das ist wirklich wie so ein Rückstau seither, ne?
Genau, ne? Und da sind wir immer noch dran und sage ich mal, diese Bädersanierungsproblematiken, das machen immer mehr zu, die Öffnungszeiten werden kürzer, es bringt ja auch nichts, wenn die Kinder einmal einen Schwimmkurs gemacht haben, auch da muss man dann ja auch als Eltern oder als Kinder dranbleiben, ne? Und weiterschwimmen und das ist ja dann häufig tatsächlich schwierig. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, was mir auch super wichtig ist. Ich bin da auch wirklich ein ganz großer Freundin von unseren niederländischen Kolleginnen und Kollegen. die, das heißt bei denen nicht Seepferdchen, aber wo diese Erstschwimmausbildung eben auch beinhaltet, dass man mit Kleidung und mit Schuhen ins Wasser geht. Mhm. Weil nur, wenn man im Badeanzug oder in der Badehose schwimmen kann, heißt das ja nicht, dass wenn man mal in eine Anführungsstrichen Notsituation kommt und mal so ins Wasser fällt, dass das dann auch funktioniert. Und die haben das in dieser Grundausbildung direkt mit dabei, auch die Kinder mal auf einen eventuellen, ne, Notfall vorzubereiten. Also das sind auch so Sachen, die finde ich ganz, ganz wichtig, weil es geht ja nicht immer nur um Spaß im Wasser und dergleichen, sondern wie wir das gerade gesagt haben, es ist ja auch eine lebenswichtige Fähigkeit.
Klingt nach einer Riesenidee, zumal die Kids daran ja sicherlich riesig Spaß haben.
Also mit Sicherheit.
Kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass die das cool finden, was normalerweise höchst verboten ist zu machen und mit den Klamotten und mit den Schuhen. Auch das sehe ich tatsächlich bei uns im Freibad, bei den hier in Wiesbaden ist ja die US-Armee und da gibt es dann immer auch gegen Ende der Saison so Vormittage, wo die ihre Übungen da machen. Ich nehme mal an, das ist dann Navy und wirklich mit der kompletten Ausrüstung ins Wasser gehen. Das ist dann immer die letzte Woche. Und dann gibt es noch so ein paar Vereinzelte, die bei den sehr niedrigen Temperaturen noch ihre Bahnen schwimmen, so wie mich. Und zwei Drittel des Beckens ist dann voll mit Leuten, die da mit ihren Armeeschuhen und Klamotten drin rummachen.
Ja, genau, die müssen das auch üben, ne? Und deswegen ist das, ist ja auch, wenn wir mit Klamotten ins Wasser fallen würden, es ist ja auch einfach ein anderes Schwimmen, als wenn man nur seine Badebekleidung anhat. Und das fällt mir jetzt vielleicht zum Thema Vorbildfunktion, um das Wort doch nochmal aufzugreifen, ein. Ich bin im Freiwasser auch tatsächlich in der Regel, also jetzt nicht im Freibad, aber im Freiwasser mit Boje, mit Schwimmboje unterwegs. Mhm. Da wird man in Deutschland inzwischen nicht mehr ganz so doll, aber schon häufig auch noch belächelt, wenn, sage ich mal, ne, die Einzigen, die wirklich schwimmen können, dann da mit so einer Boje ins Wasser gehen und alle anderen, ne, die nicht so gut schwimmen, dieses nicht für nötig halten. Aber im Ausland habe ich das schon, ne, jahrelang gesehen. Und es ist einfach, man weiß nie, es kann immer was passieren, du kannst noch so gut schwimmen. Es kann immer Eventualitäten geben.
Ja.
Du kannst dich kurz dran festhalten. Ich meine, alles verhindern kann die auch nicht. Aber sie hat auch einen großen Vorteil, wenn du wirklich untergehst, weiß ja derjenige, der vielleicht ins Wasser springt, um dich zu suchen, sofort, wo du bist. Weil das hast du im Freiwasser, hast du Unterströmungen und dergleichen. Du bist ja nicht zwingend da zu finden, wo du untergegangen bist. Also das ist auch noch so eine Sache, die stört nicht beim Schwimmen. Man kann zur Not auch sogar noch mal sein Handy reintun und muss es nicht am Ufer liegen lassen. Also da bin ich ganz großer Fan von Schwimmboje. Das ist auch, wenn die Badeinsel im See vielleicht nicht nur 25 Meter, die man sonst schwimmt, entfernt ist im Freibad, sondern vielleicht dann doch 30 Meter. Man weiß nie, was auf diesem Stück passiert. Und also da mein ganz großes Plädoyer. Vielleicht fürs Freiwasser, ne? Die sind nicht so teuer. Wie gesagt, es ist keine Lebensversicherung, aber doch ein gutes Hilfsmittel, um gewisse Dinge einfach zu vermeiden.
Ja, fand ich total spannend. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Also es gibt wirklich einige schöne Filmbeiträge über dich und in einem sieht man dich eben genau auch mit der Boje. Das ist so ein bisschen wie in den 90ern, als sich das Thema Fahrradhelme anfing durchzusetzen. Da wurde man auch bekichert, wenn man damit in die Schule gefahren ist. Dauert halt immer, bis die Leute sich davon überzeugen lassen, dass es doch durchaus Möglichkeiten gibt, das eigene Leben sicherer zu gestalten, die man sinnvollerweise sich angewöhnen könnte.
Ja, genau. Und auch Skipisten heutzutage. Ja. Ich meine, das war früher ja auch helmfrei, ne, als wir beide klein waren. Ne? Das ist ja heutzutage auch einfach anders.
Auf jeden Fall. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man entwickelt sich dann mit oder man bleibt halt stehen und sagt, früher hat es die Leute auch nicht umgebracht.
Genau.
Kann man sich entscheiden, auf welcher Seite man irgendwie sich einreihen möchte.
Ja, und die Boje hat auch noch eine gewisse Sichtbarkeit. Ne? Das ist jetzt, wenn man auf Gewässern unterwegs ist, wo auch Bootsverkehr oder, ne, Ruderer unterwegs sind, man wird halt auch einfach besser gesehen. Ne? Das ist meist in so einem, ne, leuchtenden Neonton oder so etwas. Also auch dafür hat es dann große Vorteile.
Total einleuchtend, finde ich. Und du hast jetzt das Thema Vorbild schon von zwei Seiten so ein bisschen beleuchtet und auch schon gesagt, also über deine Broterwerbstätigkeit eben als Lehrerin in einer inklusiven Schule. Du bist aber auch sehr stark ehrenamtlich unterwegs, also unter anderem in der International Ice Swimming Association im Parakomitee. Bist auch Beauftragte Paratriathlon und Inklusion im Triathlonverband Niedersachsen. Und das ist also nur ein Mini-Abriss dessen, was du da alles machst. Ist das so ein bisschen zu dir gekommen oder hast du das gesucht, also so diese Entscheidung, nicht nur den eigenen Sport zu verfolgen, sondern eben auch ein Auge drauf zu haben, wie können wir Sport noch zugänglicher machen für andere?
Also es ist beides so ein bisschen, wie du es formulierst. Es ist zu mir gekommen und dann war es trotzdem eine ganz klare Entscheidung. Also 2023 bin ich in Niedersachsen zur Behindertensportlerin des Jahres gewählt worden. Mhm. Und als man mich gefragt hat, ob ich nominiert werden möchte, habe ich im Grunde erst abgelehnt, weil es ist überhaupt nicht mein Ding, in der Öffentlichkeit zu stehen und zu reden und zu machen und zu tun. Und die haben mich aber dann, was ich natürlich auch vernunftbegabt eingesehen habe, schon davon überzeugt, dass wenn man für den Parasport etwas tun möchte, kann man das nur mit Gesichtern tun. Mhm. Und als es dann wirklich, ich habe mir dann da auch gar keine Chancen ausgerechnet und gedacht, na, dann machen wir das so und dann, ne, ist das wieder gut. Und als ich dann eben zur Sportlerin des Jahres da gekürt worden war, habe ich gedacht, das ist eben jetzt für mich mein Auftrag. Es geht mir nicht darum, dass ich das jetzt bin, sondern ich nehme das dann als Auftrag, auch was für den Bereich zu tun. Denn das ist ja schon so, sage ich mal, wenn du gewisse Erfolge einfährst, wie diese Weltmeistertitel, dann gibt es eben Leute, die hören dir erst zu, so bitter das ist. Also gewisse Erfolge, gewisse Auszeichnungen sind ja leider irgendwie nötig, damit die Leute deine Stimme irgendwie hören, in gewissen Gremien, in gewissen Ausschüssen oder wo auch immer. Und das habe ich ab da so als meinen Auftrag verstanden, habe dann gedacht, in dem Jahr werden vielleicht ein paar Sachen sein. Ja, und es hat sich dann eben so entwickelt, wie sich es jetzt entwickelt hat, dass verschiedene Anfragen kamen, eben vom Triathlonverein oder vom Eisschwimmverband oder so etwas. Und ja, ne, ich versuche halt im Rahmen meiner Zeit, wie du schon sagst, ich verdiene mit dem Sport ja null Geld. Ich bin als Förderschullehrerin eben an der Grundschule tätig und davon finanziere ich dann sozusagen meinen Sport und kriege halt keine Sportförderung oder sonst irgendwie etwas und versuche halt im Rahmen der Zeit, die mir dann einfach irgendwie noch übrig bleibt, halt mich eben einfach für die Inklusion und den Parasport einzusetzen, was aber ja auch eine gewisse berufliche Komponente hat, weil das ja auch in der Schule mein Bereich ist.
Mhm. Und Thema Förderung oder überhaupt finanzielle Unterstützung, gibt's die gar nicht in deinem Bereich?
Nee, tatsächlich nicht. Also das ist ja, sag mal, ich bin ja sozusagen dreifach benachteiligt. Ich bin ja keine Fußballerin, wobei Fußballer ja noch besser wäre. Also es ist eine Randsportart. Mhm. Dann bin ich kein Mann, sondern eine Frau. Und dann bin ich auch noch Parasportlerin und nicht im Non-Disabled-Bereich unterwegs. Also insofern kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel da sozusagen an Geld noch an der Stelle übrig bleibt. Und klar habe ich inzwischen Glück gehabt und es gibt manchmal Dinge, die dann irgendwie mitfinanziert werden über gewisse Förderungen. Zum Beispiel habe ich mein Handbike nicht nur alleine bezahlt, sondern ne, da ist die Lotto-Sportstiftung und die Neue Pressesportstiftung damit reingegangen. Aber das eben natürlich erst, wenn du gewisse Erfolge vorweisen kannst. Und das ist zwar schön für mich, aber eben dadurch auch mein Engagement, das hilft ja noch keinem kleinen Mädchen aus der Fläche in Niedersachsen, auch so ein Handbike zu kriegen, um diesen Sport zu machen.
Ich finde, das muss man immer wieder sagen. Also das gilt, du hast schon gerade gesagt, natürlich außerhalb von Fußball und in Randsport und dann in Parasportarten nochmal verschärft. Aber dieser Punkt, dass man eigentlich erst eine Chance auf eine zuverlässige finanzielle Unterstützung oder Förderung hat, wenn man im Prinzip schon an der Spitze angekommen ist, das ist ja komplett wild. Also klar, so funktioniert halt leider ein kapitalistisches System. Und auch wenn man erfolgsmäßig in diesen Randsportarten an der Spitze angekommen ist, bedeutet das ja für den Geldbeutel erstmal noch gar nichts. Das heißt, auch dann ist Förderung noch total wichtig. Aber sie fehlt natürlich in dieser ganzen Phase davor enorm. Kriegst du manchmal dann auch einen Hals, wenn du irgendwie so die Zahlen aus dem Fußball mitbekommst? Oder ist das was, wo du sagst, bringt ja nichts, sich damit auseinanderzusetzen?
Ach, einen Hals weiß ich nicht, ne? Aber das ist natürlich schon so, dass ich manchmal denke, und wenn ihr einfach nur einen ganz kleinen Teil davon nochmal abschneiden würdet und in die Jugendförderung vom Parasport geben würde, wäre das ja schon so viel Geld, wie wir sonst in keine Ahnung wie vielen Jahren, ne, hätten. es bringt aber ja nichts, irgendwie daran zu verzweifeln oder sich aufzuregen. Und dann, klar, denke ich dann auch manchmal, ne, hier in der Tageszeitung, das ist schön, dass jeden Tag eine Seite über Hannover 96 drin steht. Und es wäre doch auch mal ganz schön, wenn vielleicht ein Artikel weniger und dafür ein Artikel, es muss ja nicht immer Parasport sein, aber ne, über irgendeine Sportart, die nicht so häufig in den Medien ist. Ich glaube, da ist aber auch einfach steter Tropfen hüllt den Stein. Wir werden dem Fußball nie den Rang ablaufen. Das ist ausgeschlossen. Aber ich weiß nicht, ich verstehe es auch manchmal als Ansporn. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich Fußball blöd finde. Ne? Also das kommt ja dann auch noch dazu. Also jeder Sport hat seine Berechtigung. Und klar, es wäre schöner, wenn das irgendwie manchmal so ein bisschen besser verteilt wäre.
Ja, ich meine, es sind ja auch Prozesse, finde ich. Also selbst wenn ich mir jetzt das bei mir selber anschaue mit der Beschäftigung mit Sport, also als ich angefangen habe, diesen Podcast zu machen, da war schon ganz klar zu sagen, man macht eben nicht Geschehen auf dem Platz und Männerfußball irgendwie Ergebnis oder da Stars oder keine Ahnung was, sondern man macht das schon nischig quasi innerhalb des Fußballs, also dass man auf Berührungspunkte von Fußball und Gesellschaft schaut, auf Menschen, die sonst eben nicht so im Scheinwerfer stehen, dass man mit Leuten spricht, die in Bereichen des Fußballs unterwegs sind, die vielleicht nicht den Leuten so auf den ersten Blick irgendwie einfallen, aber das dann eben zu öffnen, um auch mal den Blick auf andere Sportarten zu werfen. Damit habe ich auch super spät angefangen, weil wenn du halt so eine Fußballsozialisation hast, ich weiß ja erstmal, wenn ich mit Fußball als Thema, das mich interessiert, groß werde, nicht, wie die Verhältnisse rundherum sind, ne? Also was das eigentlich für die anderen Sportarten bedeutet. Aber umso wichtiger finde ich es, dass man dann eben anfängt, Dinge tatsächlich auch zu verändern. Und was ich schon immer ein bisschen, ja, also was mich schon ein Stück weit ärgert, ist, die Menschen, die im Fußball auf dem Feld stehen, die Männer vor allen Dingen, die hätten ja die Möglichkeit, das ist nicht die ideale Lösung, ja, dass individuell Leute Systeme verändern, indem sie selbst was reingeben, aber Fußballer hätten ja die Möglichkeit zu sagen, so und so viel gebe ich jedes Jahr rein in eine Nachwuchsförderung oder in einen Parasport oder. Das passiert ja aber eben auch nur in Ausnahmefällen. Und eigentlich könnte man das System ja so bauen, die Verbände untereinander, dass man sagt, von dem, was an der Spitze passiert, muss halt, weiß nicht, 1% dann auch von dem, was Spieler und Spielerinnen verdienen, in einen Topf, aus dem dann Förderung passiert.
Ja, also bin ich voll dafür. Aber klar, auf die Idee oder auf die Bereitschaft, ne, muss man erstmal treffen. Ich meine, es gibt ja auch Ausnahmen, das hast du ja auch schon gesagt, hier in Hannover, ne, per Mertesacker Stiftung oder so. Es gibt ja Beispiele, wo das irgendwie auch ganz toll schon in Ansätzen funktioniert. Und ich finde nochmal ganz interessant, was du eben gesagt hast, wenn man in diesem einen Sport aufwächst, ne, so wie du. Das war auch ganz spannend. Ich hatte einen ganz jungen Paratriathleten, der aus dem Sport, aus dem Fußballbereich kommt, dem ein Teil vom Unterarm fehlt, der aber wirklich hochklassig gespielt hat. Sicherlich dann für den endgültigen Erfolg sozusagen im Profibereich dann natürlich irgendwie keine Chance mehr hatte durch diese fehlende Hand und der dann Interesse am, ne, Triathlon oder am Paratriathlon zeigte und für den das wirklich ganz, ganz ungewohnt war, dass einfach gar kein Geld da ist. Ne, weil auch, ja, brauche ich deinen Hörerinnen und Hörern nicht erklären, ne, da ja auch in niedrigeren Ligen, ne, durchaus ja Kohle fließt und er völlig irritiert war, gar nicht als Vorwurf, aber einfach völlig irritiert war, dass man im Triathlon jetzt nicht von irgendwem Geld bekommt, um sich ein Fahrrad zu kaufen oder sich ein Fahrrad umbauen zu lassen oder das Startgeld bezahlt bekommt oder zu dem Wettkampf gefahren wird und. Ne? Also das ist wirklich, glaube ich, kann man manchmal den Leuten gar keinen Vorwurf machen, wenn sie so voll im Thema Fußball stecken, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, dass das in anderen Sportarten so völlig anders ist.
Ja, genau. Deswegen ist da Aufklärung halt einfach auch sehr, sehr wichtig. Vielleicht zum Schluss, also du hast gesagt, glaube ich, so 2018, ne, bist du auch ins Eiswasser dann gegangen. Das heißt, also es sind jetzt noch nicht ganz 10 Jahre, aber es geht schon in die Richtung. Wenn du drauf schaust, wie sich dein Leben seither verändert hat, was denkst du dann?
Ja, es kommt mir immer noch alles so ein bisschen, ne, unwirklich vor. Also es ist ja auch nicht überall an allen Stellen mein Verdienst. Wenn ich so zurückblicke, ist tatsächlich, dass ich so an gewisse Eckpunkte ganz häufig denke und an ganz tolle Leute denke, die irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und mir Impulse gegeben haben. Also ich war ja nicht diejenige, die gedacht hat, oh, ich kann zwar eine halbe Stunde im Hallenbad schwimmen, aber 5 Kilometer Freiwasser sind auch mal eine gute Idee. Das waren dann ja immer irgendwie Leute, die gesagt haben, du, wir fahren da und dahin, willst du mit? Und ich gesagt habe, nein, ich kann keine 5 Kilometer schwimmen. Und die, doch, wir trauen dir das zu, wir nehmen dich mit. Ne, dieses Zutrauen von Leuten. Mhm. Oder, keine Ahnung, Tobias, der dann damals gesagt hatte, ne, er schwimmt viel in der Weser, er wollte da schon immer mal gerne 50 Kilometer in der Weser schwimmen, ob ich mit wollte, wo ich gesagt habe, auf gar keinen Fall. Und er doch, ne, das machen wir zusammen und das kriegen wir hin, das haben wir dann auch gemacht. Das sind so Impulse oder ganz viele wirklich tolle Freundinnen und Freunde oder Sportlerinnen und Sportler und dergleichen, die wirklich an ganz, ganz vielen Stellen für mich total entscheidend waren. Ne? Oder gesagt haben, wir fahren zum Triathlon nach Almere, da kann man eine Mitteldistanz machen, hast du doch noch nicht. Ich sage, das schaffe ich nicht, das ist so lang mit dem Handbike. Und ne, doch, wir, ne, das brauche ich ja dann auch immer, jemand, der meinen ganzen Kram da transportiert, weil so ein Handbike und so ein Rennrolli packst du natürlich nicht mal eben in die Sporttasche. Ne? Das ist halt alles irgendwie schlecht zu transportieren. Dann bin ich da mitgefahren, habe meine erste Mitteldistanz. Also das ist, glaube ich, dieses, was in der Rückschau für mich total wichtig ist, dass da einfach total viel verbandsvereinsübergreifend aus unterschiedlichen Städten, aus unterschiedlichen Nationen immer Leute sind, die einfach ganz wichtig für mich sind, ohne die das alles überhaupt gar nicht möglich wäre, was ich da so tue. Und es kommt mir auch immer noch irgendwie unwirklich vor, wenn ich da so an meine erste WM damals in Polen denke, was daraus alles geworden ist. Also es ist ja recht turbulent, es passiert total viel. Ich bin ja auch total viel unterwegs an den Wochenenden auf unterschiedlichsten Wettkämpfen. Ne, mal ganz kleine, mal sehr große, je nachdem. Wie gesagt, an allem ist irgendwas toll. Das hat alles seine Berechtigung. Und was kommt mir, wenn du so fragst, tatsächlich immer noch alles so ein bisschen unwirklich vor.
Sehr, sehr schön die Würdigung der Menschen, die dich begleitet hat. Ich würde da einmal noch kurz einhaken wollen. Tobias Prösner ist das, ne? Der geht, glaube ich, auch immer mit dir Eisschwimmen.
Genau.
Und 50 Kilometer durch die Weser seid ihr geschwommen.
Ja. Ja.
Das ich mein, macht man ja jetzt auch nicht jeden Tag.
Nein.
Ja, ach so, mit der Strömung, ja, na ja. Dann.
Nein, aber insofern muss man es natürlich ein bisschen relativieren. Ich sag mal, mit dem Wasserstand der Weser damals sind so 3 Kilometer vielleicht wir pro Stunde und 3 Kilometer die Weser, die mitgeholfen hat. Aber ja, wir haben das total self-supported gemacht, ohne Begleitboot und dergleichen. Das geht da auf der Weser, das geht natürlich nicht immer im Freiwasser. Wenn man durch den Ärmelkanal schwimmt, muss man ein Begleitboot haben. Das funktioniert da auch gar nicht anders, sonst wäre das viel zu gefährlich. Aber er hat quasi ein Bodyboard mit meiner Orthese und meinen Stöcken für einen Notausstieg, wenn wir irgendwo mal raus müssen, hinter sich hergezogen und Proviant. Dadurch war er ein bisschen beschwert. Dadurch hatten wir aber die gleiche Schwimmgeschwindigkeit, weil er natürlich eigentlich ein bisschen schneller ist als ich. Und ja, wir waren da irgendwie, ich glaube, 8 oder 9 Stunden in der Weser unterwegs und haben natürlich zwischendurch mal angehalten, sind aber nicht ausgestiegen, um uns ein bisschen zu verpflegen. Und ja, das sind halt einfach so Sachen, das wäre für mich ja alleine einfach überhaupt gar nicht möglich, rein technisch, rein organisatorisch nicht. Aber eben auch, was ich sage, dieses Zutrauen von anderen Leuten. Klar, wenn man eine gewisse Beeinträchtigung hat, die man vorher nicht hatte, traut man sich vielleicht auch einfach weniger zu als vorher. Wobei ich mir damals, glaube ich, auch 50 Kilometer in der Weser so nicht zugetraut hätte. Aber das ist eben einfach nochmal ganz wichtig. Und auch eben, sage ich mal, da würde Tobias mich vermutlich jetzt für hauen, aber ne, diese Bereitschaft, auch mit einem Menschen mit Beeinträchtigung so etwas zu machen, das ist für ihn total selbstverständlich. Das ist für viele Menschen in meinem Umfeld völlig selbstverständlich. Aber es ist natürlich, wenn wir es gesamtgesellschaftlich sehen, überhaupt nicht selbstverständlich. Und sage ich mal, noch einen kurzen Hinweis, sage ich mal, auf die politischen Wirrungen, die da gerade sind, zur Einschränkung der Teilhabe, Gesundheitsleistung, ja, Behindertenleistung und dergleichen, will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Das torpediert diesen Bereich natürlich total. Also nicht die Bereitschaft der Leute, aber Finanzierung des Ganzen. Und natürlich habe ich irgendwie ganz, ganz viele, ich sag mal 99% positive Erfahrungen durch den Sport gemacht. Vermutlich, weil ich einfach Glück hatte. Aber es gibt natürlich auch 2, 3 Dinge, die ich erzählen könnte, wo auch ich schlechte Erfahrungen im Sport gemacht habe als Mensch mit Behinderung. Und auch das passiert mir heutzutage noch. Ich kann da gut mit umgehen inzwischen. aufgrund meiner Erfahrung und meiner vielen positiven Erfahrungen. Bloß ich denke dann immer, wenn du neu als Parasportlerin oder Parasportler in dem Bereich kommst oder in einer Veranstaltung teilnimmst, die vielleicht gar nicht als inklusive Veranstaltung deklariert ist und du da eine blöde Reaktion kriegst, ob das dann nicht der Endpunkt deiner sportlichen Karriere war, weil es einfach Leute gibt, die da kein Verständnis für haben. Und da müssen wir halt einfach noch viel dran arbeiten, dass das eine gewisse Selbstverständlichkeit in ganz vielen Bereichen und in ganz vielen unterschiedlichen Gegenden in Deutschland gewinnt. Und das ist eben auch so Teil der Botschaft, die ich da einfach übertragen will.
Ja, danke dafür. Auf jeden Fall finde ich es auch wichtig, am Ende den Appell tatsächlich nochmal zu setzen. Also man kann beim Wählen auch ganz entscheidend darüber mitbestimmen, wie Teilhabe funktioniert. Und Teilhabe gerade auch im Sport ist unfassbar wichtig. Teilhabe bedeutet längst nicht nur, aber ganz entscheidend auch Inklusion. Und es gibt seit geraumer Zeit von rechts die ganz klare Idee, Teilhabe abzuschaffen, die sich mittlerweile aber in bestimmten Bereichen eben auch bis in die Mitte also vorgearbeitet hat. Und alles, was man selber dafür tun kann, und das endet nicht, aber fängt an beim Setzen eines Wahlkreuzes, das sollte man auch ganz dringend
tun. Ja, unbedingt, ne? Unbedingt, genau.
Dann würde ich sagen, liebe Tina, wir beenden es an dieser Stelle. Ich könnte mir von dir noch sehr viel erzählen lassen und ich kann auch nur allen HörerInnen empfehlen, schaut in die Shownotes und klickt euch durch die Beiträge. Es macht richtig, richtig Spaß, sich das anzuschauen, weil man sieht, was für eine Freude du daran hast. Also es hat echt sowas, ja, mitreißendes wirklich. Und ich habe mich mega gefreut. Wir folgen uns gegenseitig online schon relativ lange und ich hatte jetzt gerade eben als Anfang des Jahres die EM, genau, war's, ne, in Italien. Genau, bei der du 7 Medaillen geholt hast. 3-mal Gold, 4-mal Silber in 10 Wettbewerben. Also sind wirklich unglaubliche Zahlen. Kann nur empfehlen, sich das alles mal in Ruhe ein bisschen anzuschauen und sich in dieses ganze Thema reinzufuchsen. Du bist tatsächlich nicht auf Instagram, oder? Da habe ich dich zumindest nicht gefunden.
Nee, tatsächlich habe ich keinen Instagram-Account. Bei LinkedIn kann man mich finden. Das ist tatsächlich das Einzige.
Genau, das packe ich in die Shownotes und es gibt aber auf Instagram tatsächlich auch ein paar richtig coole Eisschwimmerinnen. Also auch da, wenn euch das Thema jetzt gecatcht hat heute bei unserem Ausflug raus aus dem Fußball, dann schaut da mal. Das ist natürlich einfach auch alles sehr, sehr schön. Also das kann man sich sehr gut angucken. Und ja, vielen, vielen Dank, Tina, für deine Zeit und für die Bereitschaft und Offenheit, hier mit mir zu sprechen. Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke, mir auch. Und gerne schwimmen wir auch nochmal zusammen.
Genau, das nehmen wir uns vor. Und euch, liebe HörerInnen, wünsche ich, es ist die erste Mai-Folge, einen schönen Wonnemonat sozusagen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt vielleicht auch wieder draußen schwimmen und ansonsten natürlich die Fußballsaison geht ja jetzt in ihre aufregende Endphase. Da wird es wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Schwitzer geben, bis es vorbei ist. Passt auf euch und aufeinander auf und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!